Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und ich werde in der heutigen Folge mit meinem Gast Patrick Welinski über die Funktion und den Status quo von Filmkritik im heutigen deutschen Mediengeschehen sprechen. Und bevor wir beginnen, möchte ich ganz kurz erzählen, wie ich mit Patrick Welinski in Kontakt kam. Es ist so, dass wir hin und wieder in der Sendung Vollbild auf Deutschlandfunk Kultur, das ist die sehr von mir sehr geschätzte Filmsendung, immer mal wieder ein Gespräch geführt haben über aktuelle Themen aus dem Filmgeschehen international. Und wir sind dann auch in den Vorbereitungsgesprächen immer mal wieder auf andere Themen gekommen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir auch mal eine Folge, eine grundsätzliche Folge über Filmkritik hier in den Positionen machen könnten. Und deswegen begrüße ich hiermit Patrick Welinski. Hallo.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Ich ist mir auch eine Ehre, dass ich das mal umkehren kann, weil sonst bin ich ja eher bei dir zu Gast gewesen und auch meistens zu sehr klar umrissenen, vorbereiteten Themen, die wir dann besprechen. Jetzt haben wir wesentlich mehr Freiheit. Mich würde jetzt mal interessieren, ich kenne dich ja vor allem so als Radiojournalisten im Filmbereich. Kannst du vielleicht uns und unserem Publikum ein bisschen was erzählen, aus welchem Kontext du kommst, wie du zur Filmkritik überhaupt gekommen bist?
Es ist immer die Frage, ne, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Das ist hier ganz besonders so. Ich glaube, dass erst die Liebe zum Kino da war. Ich habe so einen kleinen familiären Kino-Hintergrund. Mein Großvater lebt nicht mehr, hat für den polnischen Film gearbeitet, für die polnische Produktionsfirma in Warschau, vor allem natürlich in den 60er, 70er Jahren, als Techniker, nicht als Kreativkopf. Er hat immer die kaputten Kameras von dem jungen Roman Polanski reparieren müssen oder von Andrzej Wajda. Also so kommt man recht schnell, sagen wir mal, in Kontakt mit Filmen, die nicht für Jugendliche oder für kleine Kinder irgendwie geeignet sind. Also ich sah schon als 8- und 9-Jähriger heftige Andrzej Wajda-Filme im Nachhinein, muss ich sagen, die nicht dazu geeignet sind. Und ich glaube, das macht was mit einem. Und es gab schon immer, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich mitteilen möchte. Worüber war immer die Frage? Und das eine führte zum anderen. Ich begann schon in der Schule als klassischer Gymnasiast eigentlich Rezensionen zu schreiben. Wir hatten nicht sowas wie Schulmagazine oder Schülerzeitungen. Dazu war mein Gymnasium gar nicht fähig, sowas aufzubauen. Aber ich habe das dann relativ in diesem noch recht jungen Internet dann genutzt. Es gab so eine Seite filmszene.de, die mich hat schreiben lassen. Und so langsam, peu à peu, wenn man mal drin ist, ist man drin. Ich wollte dann natürlich immer als eine Mega-Idee Filmwissenschaft studieren. Das hat aufgrund meines eigentlich ganz okayen Abiturschnitts trotzdem nicht geklappt. Ich habe dafür Theaterwissenschaft an der FU und Geschichte studiert und quasi parallel mich selber immer informiert, was macht man gerade im Semester nebenan und habe das einfach nachgeholt. Ja. Aber im Nachhinein finde ich, glaube ich, ganz gut, dass ich eher so aus der Praxis komme und mich nicht so allzu sehr in der sehr stark theoretischen Arbeit an der Uni verloren habe, wobei ich sie natürlich auch sehr schätze.
Ja, das ist interessant, weil es mehrere Bezüge sind, die jetzt auch mir nicht unvertraut sind und auch anderen Leuten, die hier involviert sind, dass also Cinephilie offenbar ein wichtiges Movens ist, um in diese Richtung zu gehen. Also meistens auch in der Kindheit bereits eine begründete Leidenschaft zum Kino, zur Filmkunst und auch zur Filmunterhaltung, beides wahrscheinlich sogar. Und also du hattest das jetzt sehr konkret durch ein Familienmitglied. Bei mir war es mein Vater, der mich immer wieder dazu animierte, auch klassische Filme mit ihm anzugucken, weil er mochte halt alte Western und so weiter. Und das hat bei mir halt das auch verankert, ne? Und ich bin dann auch relativ früh dann damit aktiv auch umgegangen, habe das gesucht. Auch sehr interessant, als ich anfing zu studieren, ich habe Theaterwissenschaft, Philosophie und Ethnologie studiert zunächst. Theaterwissenschaft bei Fischer Lichte damals in Mainz. Und das hat mir auch extrem viel gebracht, genau wie du sagst, dass man eben von der Seite dann doch wieder auf den Film zugreifen kann und es ja auch immer attraktiv ist, genau diese Konzepte, die man in verwandten Wissenschaften dann mitbekommt, darauf anzuwenden. Ich hatte das enorme Glück, als Filmwissenschaft in Mainz eingeführt wurde, dass der NC, den ich auch nicht erfüllt hätte, muss ich ganz klar sagen, oder relativ knapp, aber ich hätte ihn nicht erfüllt, dass der erst später eingeführt wurde und dass das erste Semester einfach alle genommen wurden, die es wollten. Und da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und aber ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil gerade die Ansätze der Theaterwissenschaft, wo man zunächst mal denkt, Film, Theater, ist nicht so nah, ne? Die Einblicke in Dramaturgie, die Einblicke in Bühnenbild, Schauspielkunst und natürlich die theoretischen Ansätze bis hin zur Theorie der Performativität sind für das Einschätzen von Filmen natürlich super wichtig. Genau, und
Ich wollte nur, weil mir zwei Sachen einfallen, diese kindheitliche Prägung, da gibt es eine schöne Erzählung des französischen auch Filmkritikers und Theoretikers Serge Danet, der das ja so, ja auf die der französische Begriff Cinéphilie hat ja schon einen Grund, warum es französisch ist, den könnte man ja auch als Cinéphile und Cinéphiles aussprechen, also quasi Kinotochter oder Kinosohn. Und er meint, man erkennt diese Kinder schon im Kindergarten, das sind die, die eher dann am Bücherregal stehen und eben nicht rausgehen, Fußball spielen, und da ist was dran. Ja. Es ist quasi so, als wäre es eine genetische oder DNA-Prägung, ja? Als gäbe es so ein cinephiles Gen. Also ich merke das jetzt gerade bei deiner Erzählung. Und auch natürlich, was damit einhergeht, ist auch eine gewisse emotionale Bindung an sich zum Kino. Ich würde das schon als Liebe erstmal bezeichnen, auch wenn das jetzt ein starker Begriff ist. Ich erinnere mich an das Theaterwissenschaftsstudium, das da eine Kommilitonin war. Die hat permanent im ersten Semester, es hat mich auf die Palme getrieben, weil sie hat Theaterwissenschaften und Filmwissenschaft studiert und immer gesagt, so Theater ist toll, weil die Liveness und live und Film ist nur so ein Produkt. Und sie hat das immer so abwertend gesagt, so ein Produkt. Und ich wollte nicht wieder der Schreihals sein im ersten Semester, aber sie hat das permanent gesagt, also abwertend. Das fand ich echt, das hat mich verletzt. Also wie so ein Liebender, der verletzt wird letztendlich.
Cinephilie, das ist absolut, es ist eine leidenschaftliche Liebe. Ich habe das auch immer wieder gespürt in Erlebnissen, wenn zum Beispiel ein Kino meiner Kindheit abgerissen wurde. Ich habe das im vorletzten Jahr oder so, habe ich Fotos davon gemacht, unglaublich. Also das große Kino, wo ich Sachen wie E.T. oder Watership Down und so Filme als Kind wirklich vor Ort gesehen habe, später dann Schindlers Liste und Gladiator und so wirklich große Filme halt, dieses Kino wurde dann einfach mit so einer Abrissbirne zerstört und dann war dann noch am Nachbarhaus die Tapete vom Vorführraum, die hing dann da noch. Das war so traurig, ja, weil das Kino war noch voll intakt, das wurde nur aus Spekulationsgründen dann einfach ersetzt und jetzt sind da so überteuerte Wohnungen drin natürlich, ja, in der Innenstadt. Und da merkt man, das ist wie ein Verlust von einem geliebten Menschen auch, ne? Also man hat so ähnliche Intensitäten bei solchen Verlustmomenten und auch ähnlich intensive Erinnerungen, das muss ich sagen. Ja, und diese Disposition zum Cinephilen als Kind, ja, ich denke auch. Also ich war immer fasziniert von Filmpostern und auch von den Läden. Es gab in den 80ern, habe ich das ja noch erlebt, waren Läden, wo man so Poster und Bücher und sowas bekam. Und das ist irgendwann verschwunden alles.
Ja, das ist traurig, aber man lebt ja dann auch mit den Kinos mit. Also ich meine, ich bin jetzt in Berlin aufgewachsen und hier alles Mögliche erlebt, aber auch ich sehe ja mittlerweile, alle 5 Jahre ändert sich die Kinolandschaft, die ja hier besonders vielfältig ist, muss man ja immer noch sagen. Aber ich meine, die ganzen Kudamm-Kinos, die es gab, also Marmorhaus, und ich habe auch so traumatische Erinnerungen, weil ich natürlich dann auch in Filme wollte, wo man mich nicht reingelassen hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, dass irgendwie 15-Jährige nicht reingelassen werden. Ich wollte damals mit meiner Mutter The Thin Red Line gucken von Terrence Malick. Da war ich 13, glaube ich, ungefähr. Und wir sind ins Europacenter Kino gegangen mit der größten Leinwand Deutschlands und so weiter damals. Die haben uns nicht reingelassen. Genauso wie ich mit einem Kumpel damals Gladiator gucken wollte und wir waren schon 16 und man hat uns auch nicht reingelassen. Also das sind auch so traumatische, weil Kino so ein Ort ist, in dem, also im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Demokratie schon etwas zu tun hat. Du kannst rein. Kannst dich reinsetzen, du sitzt mit unterschiedlichen Menschen da, mit unterschiedlichen Einkommensklassen letztendlich. Deshalb bin ich eigentlich auch ein Fan von den Multiplexen, weil sie nochmal so eine Art, ja, so ein großer Körper sind. Also an so einem Samstag, als ich jung war und so ein Multiplex, das jetzt neu am Potsdamer Platz und nicht mehr da ist, das war so voll. Und du hast dir immer vorgestellt, wohin gehen diese Menschen da jetzt? Also es sind ja so Ströme und so unterschiedliche Menschen, alle möglichen Filme. Das hat auch was Spannendes. Das hast du jetzt in einem Zwei-Seele-Kino vielleicht nicht, aber das hat natürlich noch mal eine andere Qualität.
Ja, da ist was dran. Ich glaube auch, dass es immer eine Generationenerfahrung ist, wie man diese Dinge wahrnimmt. Also welchen Stellenwert das Kino auch hat. Weil für mich war es ja als Kind wirklich exklusiv, also bestimmte Filme. Es war ja nicht absehbar, dass man die dann im Heimmedium nochmal sah. Also musste man sie ja im Kino sehen. Das verändert das Verhältnis enorm. Ja, man ist da nämlich bestrebt, alles zu sammeln, also so Artikel und ich habe Kritiken ausgeschnitten aus den Tageszeitungen und sowas, um das quasi das Erlebnis zu konservieren. Und mit Video, das war ja eine Offenbarung, dass man sich das wie ein Buch dann ins Regal stellen konnte, später dann als DVD und so weiter. Und das Internet war ein großer Einschnitt dann, also vor allem der Vormarsch des Streamings, was eben den cinephilen Umgang mit diesem Medium betrifft. Also, und das wäre etwas, worauf wir vielleicht gleich auch nochmal eingehen müssen. Was hat eigentlich diese Streaming, der Streaming-Turn in der Filmwahrnehmung auch der Filmkritik, in der Filmkritik verändert? Das wäre, glaube ich, eine wichtige Frage. Aber bevor wir dahin kommen, ab wann hast du dich denn aktiv journalistisch mit Film beschäftigt? Wie kam es dazu? Kannst du da ein bisschen, weil das sind ja so Werdegänge, die sind auch interessant für Leute, die vielleicht selbst überlegen, wie wird man sowas und will ich das und so weiter.
Sie sind, wenn man das jetzt zurückwirkend betrachtet, vor allem so unplanbar. Also wenn man das jetzt aufschreiben würde, macht das so, würde man sagen, macht das bitte nicht so. Also es war ja zunächst die reine Leidenschaft. Und da findet man durch das Internet eben sehr viele Abnehmer erstmal, die einen publizieren lassen. Das sind aber schöne Einfallstore, weil durch das Schreiben für diese Homepage wurde mir plötzlich angeboten, geh doch mal auf die Berlinale. Plötzlich öffnete sich die Welt noch mal ein Stück weiter durch das Kino der Welt, das plötzlich in dieser Stadt war. Und ehrlich gesagt wusste ich lange Zeit nicht, dass es so etwas wie die Berlinale in Berlin gibt. Das ist auch noch ein Marketingproblem des Festivals. Aber dadurch guckt man auch, wer macht sowas, wer sitzt da, kennt man die Namen? Und für mich war enorm prägend der Kollege Knut Elstermann von Radio 1, so die Stimme der Filmkritik in Berlin. Und dessen Sendung ja lange Zeit, bevor wir unsere Sendung bekommen haben, ja das einzig relevante Filmmagazin in der ganzen deutschen Radiolandschaft war, und die ist ja sehr vielfältig eigentlich, also im öffentlich-rechtlichen Sinne meine ich natürlich. Ja. Und diese Sendung hat alles verändert, und für mich war relativ klar, als ich dann angefangen im Bachelorstudiengang zu studieren, du willst das machen. Du willst unbedingt das machen, also du willst in den Journalismus und du willst dann irgendwie in den Kulturjournalismus rein. Ne? Und da war klar, eins nach dem anderen. Erst in Journalismus, ich hatte null journalistische Erfahrungen, die relevant waren. Also habe ich angefangen, Praktika zu machen. Ich war bei der dpa, bei einem Stadtmagazin, das es schon längst nicht mehr gibt. Dort habe ich aber auch Filmkritiken geschrieben. Lande übrigens, egal wo ich hingehe, sowieso in der Kultur, auch wenn ich es nicht ankündige. Es scheint so eine Anziehungsgeschichte zu sein. Und nach meinem Masterstudium in Leipzig und Journalistik natürlich, kam ich als Volontär zum Deutschlandradio. So, und bin dann erstmal ganz brav 2 Jahre durch alle Stationen gegangen, war in Brüssel als Korrespondent, und dann war an der Zeit für eine Reform von den vielen, die ich schon erlebt habe, wo ich noch gar nicht so lange mitmache. Und dann hieß es, naja, dann, wenn ihr schon hier seid, und wir waren damals zu zweit mit Susanne Burg, ja, dann macht doch mal ein Filmmagazin. Und dann ging ja plötzlich ein Traum in Erfüllung, den ich ja nie formuliert hätte. Also wie arrogant wäre das zu behaupten, ich möchte in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und dort eine Filmsendung machen. Das ist ja unmöglich. Und so wahnsinnig bin ich nicht. Also es ist eine Abfolge von vielen Zufällen, aber grundsätzlich war der Weg über den Journalismus für mich ganz klar. Und dann war schon klar, was ich zu tun habe, und wusste, dass ich weich falle. Bin nicht so ein großer Risikogänger. Mhm. Also mir war klar am Ende, wenn du Nachrichtenredakteur wirst und so weiter, auch gut, auch gut.
Ah, okay. Das ist interessant, weil ich bin ja auch in einem aussterbenden Zweig in der Filmwissenschaft als Filmwissenschaftler tätig. Das ist natürlich auch so ein leidenschaftsgeprägter Berufswunsch, also so eine Mission, die man eigentlich verfolgt, die völlig irrational ist, weil jeder und jede hat einem an einem gewissen Punkt gesagt, erweiter das doch mal Richtung da digitale Medien oder hier Cultural Studies oder das wird alles total wichtig jetzt. Und ich habe mir natürlich auch immer gedacht, Nee, das kann eigentlich nicht sein, dass das gar nicht mehr gebraucht wird. Und am Ende ist man dann der Letzte, der das dann noch vertritt, der die universalen Blick in die Filmgeschichte hat und den vermitteln kann oder eben bestimmte oder die Genre-Theorie erklären kann noch, warum die relevant ist und solche Dinge. Und das hätte ich aber nicht gedacht, dass das sich so bald tatsächlich abzeichnet, dass also so eine Marginalisierung stattfindet. Und diese Form, das, was ich meine, Marginalisierung, hat ja sehr viel damit zu tun, wie der Blick auf den Film sich verändert hat. In deiner Zeit jetzt, die du mit Susanne Burg zusammen Vollbild machst, hast du das bemerkt, dass der Blick auf Film sich verändert hat? Wie würdest du das beschreiben?
Ob sich mein Blick auf Film verändert
hat? Nicht nur deiner, auch der des Publikums und der Öffentlichkeit, also die zum Beispiel auch der, wie die Sender damit umgehen und so weiter.
Das ist eine sehr spannende Frage, weil es so unterschiedliche Baustellen gibt, die da nie aufhören. Also jetzt intern, was ich immer interessant finde, was wohl immer noch so ist. Und ich dachte, dass seit Siegfried Krakauer der Film relativ gut etabliert ist im Feuilleton.
Yeah.
Aber
yeah.
Ich sage das jetzt hier ganz offiziell on tape, man führt diesen Kampf immer noch. Es ist immer noch nicht akzeptiert, dass man sich mit Hintergrundwissen, mit Paratexten, mit ganz viel Wissen einem Thema wie Film nähern kann, ohne dass man es gleich boulevardisiert. Da gibt es, kommt natürlich auf die Chefs drauf an, gibt super Chefs und dann gibt es welche, die das einfach nicht wahrnehmen, weil du hast in Deutschland die Idee von Literatur, das ist Gesetz, das ist das Höchste der Gefühle, da muss es hin und am besten noch nur über Thomas Mann. Also da gibt es einen richtigen Thomas Mann-Fetisch im deutschen Feuilleton, der mich auch aufregt. Neulich gab es eine Reportage über die 3 Tage im Leben von Thomas Mann, wo er die tschechische Staatsbürgerschaft hatte. Wurde eine Stunde Sendezeit dafür gewendet. Also wie kriegen für Jean-Luc Godard keine Stunde wahrscheinlich. Also da gibt es so ein Missverhältnis. Dieser Kampf, von dem ich dachte, als ich in den Beruf einstieg, als mit dem Luxus des Spätgeborenen, den führt man immer noch. Also es ist dieses Klischee, über den Film kann jeder schreiben, schon recht der Praktikant, aber wehe, ich würde den Finger heben für eine Opernkritik oder Literatur, was ja, wie gesagt, die höchste Kuh ist. Also da gibt es natürlich noch so eine Abwehrhaltung. Ich kann mir sie nicht erklären. Ich kann mir sie wirklich nicht erklären. Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einer Kollegin der Zeit, die dort für klassische Musik zuständig war oder immer noch ist, glaube ich. Die hat das schon so generationspolitisch erklärt, dass sie meinte, jetzt die Macht, also die Leiter der großen Zeitungen und Sender, das ist die erste Generation Post-68. Und das Einzige, was ihnen vom revolutionären Furor übrig geblieben ist, ist die Ablehnung alles, was man als Hochkultur erarbeitet. Ne? Also in dem Moment wäre ja der Film irgendwie ja genau richtig für sie, aber den lehnen sie halt auch ab. Also das macht dann auch vielleicht keinen Sinn. Und das ist der Kampf, den wir nach innen führen. Zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwas Elitäres für jemanden, der sich auskennt und so weiter, sondern das ist einfach, dass auch der am schlechtesten besuchte Film in Deutschland wird noch von mehr Leuten wahrgenommen als das am besten gelesene Buch. Also die Zahlen sprechen ja die Wahrheit. Und wenn es um Aufmerksamkeitsökonomie geht, gewinnt der Film eigentlich immer. Also das ist der Blick, den wir kämpfen. Der ist relativ alt. Aber der Blick des Publikums, unserer Hörerschaft übrigens, der hat sich enorm gewandelt. Und das ist natürlich der Streaming-Turn, von dem du sprachst. Also es gibt jetzt eine Hülle und Fülle. Und wir sind recht spät dran, habe ich das Gefühl, wenn es darum geht, wie wir uns dazu verhalten. Weil man ist noch so in klassischen Terms unterwegs. Ne? Donnerstag ist Kinotag. An diesem Tag ist alles, was mit Planung zu tun hat, wird darauf, also so ein klassischer Kalenderblattjournalismus letztendlich, ausgelegt. Das war bis vor kurzem, vor 10, 15 Jahren noch wirklich recht relevant und gut. Also spätestens durch die Pandemie haben wir eine Zäsur, die wir nicht ignorieren dürfen. Es geht auch nicht mehr darum zu gucken, was Donnerstag im Kino läuft, sondern was läuft auf Mubi, was läuft auf Netflix, auf Amazon Prime und die 80 anderen Streamingdienste, die uns noch zuschütten. Es gibt die Serien, es gibt die Serienfilme, also du kommst gar nicht raus und ich glaube, das wäre jetzt meine These, den Beruf, den ich jetzt machen darf und der immer noch ein luxuriöser Beruf ist, wird sich ändern hinsichtlich einer Kuration von Inhalten. Ich glaube, wir können nicht mehr so tun, als könnten wir alles wirklich überschauen. Es wäre eine Lüge. Ja? Jede Zeitung, jeder Redakteur, der das behauptet, lügt. Ja? Und ich glaube, wir müssen stärker kuratieren und stärker auch thematisch kuratieren. Nur ein Beispiel, zu sagen, Mati Diops Film aus dem Senegal läuft auf Netflix an. Wenn euch das interessiert, gibt es hier Ousmane Sembene zu sehen und hier die Doku von Raoul Peck. Also, dass man dann quasi wirklich journalistisch Pakete bindet, und dann quasi einer Hörerschaft sagt, das ist der kuratierte Inhalt zum Thema X.
Also Kontexte schaffen, Kontexte betonen und kontextuell auch denken. Ja, das ist natürlich etwas, und da muss ich halt auch sagen, aus den 80er Jahren, wo ich begonnen habe, Filmkritiken bewusst zu lesen, habe ich eigentlich Kritiken von Hans-Christoph Blumenberg zum Beispiel immer so wahrgenommen, sie müssen gut essayistisch geschrieben sein, sie müssen eine Idee haben. Ja, also es geht nicht nur darum, den Film zu beschreiben, sondern der Film muss mit einer Idee gekoppelt sein. Und diese Idee muss einem Kontext, der übergeordnet ist, entspringen. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Das ist eigentlich das, was wir hatten das hier in dem Projektionen-Teil mal, wo ich mit Sebastian über die Funktion von Filmkritik gesprochen habe und wir mit, also provokativ natürlich, mit Marcel Reich-Ranitzkys Idee des Literaturkritikers anfingen, der quasi alles kennen muss, alles wissen muss und ja, für alles offen sein muss. Das ist natürlich unmöglich, und genau das hast du jetzt beschrieben, und das ist noch unmöglicher geworden in einer Zeit, die eben bestimmt ist von diesem Überangebot von Streamingportalen, was aber nicht notwendigerweise das Überangebot ist, das man haben möchte. Denn man würde sich ja wünschen, man hat dadurch die Überfülle, es kommt ein Film von Julia Ducournau raus und man kann sich danach ihre Kurzfilme und andere Dinge angucken sofort. Jetzt ist es so, zufällig klappt das zwar momentan, aber es ist trotzdem nicht in jeder Hinsicht möglich. Also wäre die Herausforderung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also als Filmjournalist oder Filmjournalistin man danach streben könnte, solche Kontexte zu erarbeiten und sie anzubieten. Ja, also kuratieren, hast du gesagt. Das leuchtet mir total ein. Man schafft im Grunde einen Kontext, der das ersetzt, was man früher in der zum Beispiel 80er-Jahre-Filmkritik, was ich meinte, was dieses intellektuell-essayistische, feuilletonistische Schreiben war. Ja? Was also auch noch aufbauen konnte auf so eine Art Vorwissen, das man heute nicht mehr voraussetzen kann, wenn man nämlich über, man kann natürlich sagen, es gibt Leute, die sich mit Marvel- und DC-Filmen exzessiv auskennen, ja, aber nicht notwendigerweise mit anderen Dingen. Du erwähntest vorhin Polanskis Kamera, die gereinigt werden musste, da muss man schon wissen, wer Polanski ist, und man sollte ihn nicht nur, aber auch aus dem MeToo-Kontext kennen. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass also bestimmte Personen, Persönlichkeiten, auch bestimmte Filme, das kann ich auch im Lehrkontext, also im filmwissenschaftlichen Zusammenhang bestätigen, sind oft nur noch als Skandalon zum Beispiel bekannt. Ja, also man findet eher Leute, die Bertolucci und Der letzte Tango als einen frühen MeToo-Fall bezeichnen würden, nicht mal richtig erklären können, warum das so ist, oder zumindest das so eine spezielle Vorstellung einfach übernehmen, aber den Film zum Beispiel gar nicht gesehen haben. Ja? Und den Film auch nur noch unter einer Perspektive sehen können. Und das ist ja nicht Kontextualisierung, denn Kontext heißt ja nicht ein Aspekt, sondern eine Vielzahl von Aspekten, die zusammenwirken, ja? Wie so ein Netzwerk. Und ist das zu elitär gedacht, wenn man so quasi so etwas verlangen würde auch? Nicht nur als Möglichkeit, weil du sagtest jetzt, das wäre die Möglichkeit der Filmkritik, also eine konstruktive, aber wäre das auch nicht eine Erwartung, die man eigentlich an Filmkritik stellt?
Ich hoffe, dass das so ist. Ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, was an Wissen immer so elitär ist, weil wir in einer Zeit leben, wo es nie leichter war, Wissen zu akkumulieren. Es gibt ja die Idee des Need for Cognition, also dass der Mensch, Wissensdurst, gibt ja so ein schönes deutsches Wort dafür. Und auf diese Hemmung treffe ich übrigens auch auf Seiten der Macher als auch Seiten der Rezipienten, wie von wegen, das Fremdwort musste ich googeln, und ich denke mir so, ja, ist doch gut. Also, weil ich muss auch permanent Dinge googeln. Ich bin der Letzte, der behauptet, ich weiß alles, aber ich freue mich jedes Mal wieder, wie leicht es hier an meinem Smartphone, während wir miteinander reden, hätte ich auch schon drei Worte googeln können. So. Und ich fühle mich dabei nicht dumm oder ertappt in meinem Unwissen. Also es ist ja dieses permanente Lernen nach vorne. Und wir sind doch gerade in einer Zeit, in der gerade das Kontextwissen, Hintergrundwissen immer wichtiger wird, aber immer stärker abgelehnt wird in einer gewissen öffentlichen Debatte. Und ich muss sagen, also egal, was du nimmst, also jetzt an dem Tag, an dem wir zusammen aufzeichnen, ist gerade Whoopi Goldberg, weil es so filmisch ist, gerade in aller Munde, weil sie recht dümmliche Aussagen getan hat, weil ihr auch extremes historisches Wissen fehlt, also auch historisches Wissen, ne? Also nicht nur filmhistorisches Wissen, auch historisches Wissen, das gehört dazu, das gehört übrigens auch unterrichtet, also das muss man auch mal ganz deutlich sagen, niemand kommt ja schon allwissend auf die Welt und es ist aber auch ein Prozess, also auch die Lust daran, Dinge zu erfahren. Und ich glaube, das kulminiert auch mit dem, was du gesagt hast, dass deine erste Leseerfahrungen mit Kritiktexten zwar sehr gesellschaftskritisch waren, aber auch natürlich gut geschrieben waren. Und das ist natürlich etwas, was enorm im Fegefeuer stand vor ein paar Jahren bei der Filmkritik, als sich die digitale Cinephilie durchgesetzt hat mit den Blogs und so weiter, wo auch jemand, der für mein späteres Sehen enorm prägend war, David Bordwell, geschrieben hat, ihr müsst nicht gut schreiben, um gute filmkritische Texte zu schreiben. Das stimmt zwar. Aber wenn jemand wie ich quasi auch meine Mutter erreichen muss, wenn ich sende, muss ich eine Sprache, eine Ansprache finden, mit der ich auch zumindest ihr grobes Interesse irgendwie erreiche. Und das ist auch etwas, was Georg Seslin mal in einem Text geschrieben hat, mit dem ich immer wieder so auf Kriegsfuß stehe, was seine Theorie anbetrifft. Aber er hat schon recht, dass das Mittel, die Arbeit des Filmkritikers ja die Sprache ist. Ich mache ja keine Filme. Ich mache ja keine Bilder und eigentlich muss ich auch übrigens gar nicht wissen, wie ein Filmschnitt funktioniert, Klammer auf, obwohl ich das verlangen würde, dass man weiß, wie ein Filmschnitt funktioniert, Klammer zu.
Ja.
Aber grundsätzlich arbeite ich ja mit Sprache und ich muss das übersetzen. Also es ist de facto, um deine Ausgangsfrage am Anfang des Podcasts rauszunehmen, es ist eine Übersetzungsleistung, eine Moderationsleistung im Kern der Dinge. Ich sitze dazwischen, zwischen den verrückten, zum Teil Filmemacherinnen, die mir Sachen erzählen, wo ich denke, das wird A, keiner verstehen, B, schreckst du die Leute ab, die wollen das dann nicht sehen. Also bin ich da, um zu vermitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, damit alle sich quasi um das Lagerfeuer des Films in irgendeiner Form gruppieren wollen. Das ist der zweite wichtige Punkt dieses Jobs, glaube ich.
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich der Aussage von David Bordwell tatsächlich zustimmen würde. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht ohne diese Sprache interessante Ideen haben könnte. Aber wie du ja sagst, die Vermittlung ist ja ein wesentlicher Teil der Kommunikation dabei. Und wenn man es mündlich ausdrückt, muss es eine Sprache sein, die tatsächlich zugänglich bleibt, die hörbar ist, der man zuhören kann. Und wenn es schriftlich ist, sollte es eine Eigenständigkeit haben, die durchaus so eine Essay als Kunstform als Vorbild betrachten kann. Also wie das auf Walter Benjamin zum Beispiel zurückzuführen ist. Also diese Idee, dass das Schreiben über Film schon sich als würdig erweisen muss, der Kunstform, mit der man umgeht. Das klingt jetzt pathetisch, aber so habe ich das selbst immer betrachtet. Ich meine, ich würde mich niemals als Filmkritiker begreifen oder definieren. Also ich bin immer eine Art Filmästhetiker, Filmtheoretiker, der dann über Film nachdenkt und das mal über einen Film auch vermitteln kann. Dass das dann in die Form einer Filmkritik gegossen werden kann, ist, sagen wir mal, ein positiver Aspekt, der sich auch verkaufen lässt manchmal, was gar nicht so schlecht ist. Aber es ist natürlich für mich in erster Linie auch eine Form, diese Gedanken und diese Ansätze auch in einem anderen Medium manchmal zu platzieren. Ja, und das empfinde ich als sehr konstruktiv und erfüllend auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich widerspreche der Bordwell-Grundthese. Ich denke, man muss tatsächlich eine ästhetische Form finden, auch im Schreiben. Und sonst ist das nicht der Level, der, weiß nicht, also es ist ein Ermutigen vielleicht, um nicht alle EinsteigerInnen in die Filmkritik abzuschrecken. Aber andererseits, es kann auch nicht jeder Filmkritiken schreiben. Also, es ist einfach so. Und genau dieser Irrtum, den hattest du vorhin ja auch thematisiert, knallhart thematisiert, dass nämlich die Praktikanten und Praktikantinnen dann herangezogen werden nach dem Motto, jeder kann über Film schreiben und hat dazu eine Meinung. Und das wäre meine nächste Frage. Wie stehst du denn zu der Tendenz der Meinungskritik aktuell? Dass also quasi vor allem eine spezifische individuelle Meinung publiziert wird zu einem Film und das für sich steht.
Ja, das ist ja sowieso so eine Unart, dass Meinungsmischformen jetzt alles dominieren. Das ist natürlich etwas, was befeuert ist durch die Übermacht der sozialen Medien. Ja? Meinung ist umsonst und jeder hat drei. So. Und die darf man jetzt auch publizieren und die muss man auch nicht begründen, weil der Platz fehlt und die Zeit fehlt sowieso. Ich glaube, dass das zurückschlägt, übrigens auch auf politische Kommentare. Also wenn wir auf die journalistischen Darstellungsformen blicken, die sind, ich habe sie ja noch sehr stark getrennt gelernt, so sehr stark auch nach so einem ostdeutschen Modell. Dass das alles, und ich finde, dass das immer gut ankert und dass sich immer gut grundiert, weil ehrlich gesagt, die Meinung zum Film ist mit Abstand das Uninteressanteste, wenn sie nicht begründet wird mit weil. Und die meisten Sachen, Meinungsäußerungen enden ja vor diesem Bindewort weil. Ne? Es ist ja so, der Film ist schlecht. Gut, natürlich, oder scheiße, kann man, egal wie hart oder super oder toll oder hat mich berührt. Beschränkter Wortschatz vielleicht für die Beschreibung dessen, aber okay. Aber dann kommt ja weil. Und dann merkst du etwas, was mich enorm nervt, weil es etwas Deutsches ist, wenn ich das mal formulieren darf. Es herrscht ein gewisser Analphabetismus, wenn es darum geht, wie wir uns über Filme, ich würde sogar sagen über popkulturelle Artefakte im Allgemeinen unterhalten. Etwas, was ich in keiner Form, also Amerika nehme ich mal raus, aber wenn du mit Franzosen sprichst oder einfach nur zuhörst, wie sie über Film sprechen, Franzosen kann man sagen, Ausnahme, aber ich habe auch große Verbindungen nach Polen, mit was für einer Selbstverständlichkeit auch intergenerationell über Film gesprochen wird, über das, was man dort gesehen hat und wie man es empfunden hat und wie man das in sein Leben und in seine Sichtweise des Lebens beeintrachtet, das kann dir der Taxifahrer genauso machen wie, keine Ahnung, eine Lehrerin, also spielt einfach eine Rolle, eine Auseinandersetzung damit. Und für mich, das war auch schon in der Schule so, für uns war Film in der Schule, und das ist ja auch das, wo es man letztendlich auch beigebracht bekommt zum großen Teil. Film war das am letzten Schultag, das der Lehrer dann eingemacht hat. Wenn du Glück hattest, so wie ich, hattest du eine Religionslehrerin, die Matrix geguckt hat. Ja, das war dann noch so wow, ja. Oder ich hatte mein Englischabitur zum Thema Gattaca. Also es gibt noch die Leute, die das dir beibringen, aber grundsätzlich rede mal über etwas und ich noch etwas, weil es in der ich finde schon, weil es in der Didaktik so falsch ist. Man bekommt im deutschen Schulwesen, übrigens auch mit Literatur vermittelt, es gibt die Frage, was wollte uns der Künstler damit sagen? Das heißt, es gibt eine richtige Antwort darauf. Ja? Und wenn es eine richtige Antwort darauf gibt, möchte ich ja keine falsche geben. Das ist eine interne Hemmnis, die dadurch entsteht, dass die Menschen sich nicht fragen, die Frage müsste sein, was macht das mit dir? Da beginnt ja Filmkritik. Was macht das mit dir? Warum macht es das mit dir? Die falschen Fragen werden gestellt. Und ich führe das wirklich zurück, dass man das grundsätzlich so gesellschaftlich nicht wirklich praktiziert, übt, ich kann das gar nicht besser formulieren, aber das führt auch dazu, warum wir in Deutschland keine Kinokultur haben.
Diesen kulturpessimistischen Ansatz vertrete ich tatsächlich auch aus Erfahrung, also aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Tat. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht nur Filmwissenschaft studiert habe, sondern auch lehren wollte und auch das immer noch lehre, weil ich da durchaus eine Mission sehe, dieses, was du ja also eine Art Analphabetismus im Umgang, im Versprachlichen von Filmerfahrung nennst, dass man das etwas beheben kann und helfen kann, das zu beheben. Manchmal ist es sogar gerade interessant, dass Leute, die dann quasi so als Wahlfächer dann an der Uni Siegen hatte ich das, die dann Lehramt studiert haben und die Filmanalyse belegt haben, um überhaupt mal zu verstehen, wie gehe ich damit um. Natürlich sind die gekommen, weil sie dachten, das ist lustig, da gucken wir Filmausschnitte, das ist leicht. Und dann haben sie verstanden, wow, das ist nicht leicht. Und das hat sicher einige auch abgeschreckt und frustriert. Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn wir uns mit Film beschäftigen, haben wir es mit allen Künsten zu tun, ja. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele, es ist so einfach zu verstehen, wenn man es mal aufzählt, ja. Aber natürlich muss ich mich auch irgendwie mit Literatur auskennen, mit Theater, mit Malerei, Bildkomposition, mit Musik, ja. Genau, Musik ist so essentiell und es ist so, jetzt klingelt hier das Telefon. Ja, die verschiedenen Künste. Also es ist es ist leicht zu verstehen, dass man damit weiterkommt, aber die meisten Leute ziehen das nicht in Erwägung. Und deswegen halte ich das für ein großes Desiderat in der schulischen Bildung, das auch nachhaltig zu integrieren. Aber man stößt, und das wäre das nächste Thema, ich hatte über das Streaming quasi diesen Umbruch schon gesprochen. Es gibt mittlerweile eine Tendenz, die Film als Kunstform und als Ausdrucksform gleichermaßen marginal sieht und eigentlich digitale Medien, also vor allem Gaming, Computerspiele, serielle Erzählformen, alles quasi darüber betrachtet. Wie schätzt du das ein aus deiner Erfahrung, aus deiner Perspektive, und bemerkst du auch in den quasi im Umgang in den Medien da einen Unterschied mittlerweile?
Also die Gaming-Kritik, das ist ja auch interessant, die versucht sich da im Feuilleton zu etablieren. Ich glaube, da gibt es so generationelle Widerstandskräfte, die das nicht erlauben wollen, was ich grundsätzlich schade finde. Ich glaube, ich find's ziemlich richtig, was du ansprichst. Der Fehler ist ja, dass wir das hierarchisieren. Viel spannender wäre es doch, diesen neuen Kontinent mit Gaming und keine Ahnung, Virtual Reality, was ja auch sehr wichtig war für uns oder immer wichtiger wird für uns Filmkritiker, weil auch immer stärker Filmfestivals auf Virtual Reality umschwenken, dass wir diese neuen Räume und Kontinente einfach auch mal erkunden. Also auch schreibend erkunden übrigens, diskutierend erkunden. Für mich ist da immer jemand wie James Cameron so eine Schlüsselfigur, der versucht, irgendwo hinzufahren. Und ich finde, kannst du Avatar sogar postcolonial-mäßig sehr spannend auseinandernehmen. Ich glaube, das ist ein Film, der sehr fruchtbar ist dahingehend, weil er auch unterschiedliche Narrative des Pocahontas-Mythos sicherlich nochmal aufarbeitet. Aber auch technisch die Frage des Transhumanismus, was ja so enorm ist, was ja da passiert, auch in unserem Uncanny Valley-Empfinden, ja, der Idee, dass ich vielleicht alles kaufe, wenn es gut inszeniert ist, egal, ob es jetzt aus der Retorte kommt oder nicht. Das verändert unseren Blick auf die Welt, und deshalb wollte ich unseren letzten Gesprächspartie noch mal einbinden. Wir müssen auch sehen, dass die Menschen, die wir jetzt ausbilden, in einer hochgradig audiovisuellen Gegenwart leben. Also ich will nur so Clipkultur, Fake News und so weiter, Deepfakes. Also es wird immer wichtiger zu wissen, wie Film aufgebaut ist, wie man einen verarschen kann, auch auf gut Deutsch gesagt, wie ein Filmschnitt funktioniert, wo Kameras stehen, wie das Belicht, wo das Licht steht. Und nirgendwo ist es einfacher als im Kino, by the way. Aber wir müssen diese Alphabetisierung vorantreiben, weil es darum geht, sich in der Gegenwart zurechtzufinden, die einem sehr viele Fallstricke stellt, gerade weil der Film so verführerisch ist und uns eine quasi Realität vorgaukelt, die komplett gefaked sein kann.
Das ist ein wichtiger Punkt und kommt natürlich mir sehr entgegen, dass du diesen Schlüsselbegriff der Verführung erwähnst, weil ich ja als Filmwissenschaftler die Seduktionstheorie, den Ansatz, dass Film als Medium ein Medium der Verführung ist, vertrete. Und ich würde sogar so weit gehen, dass alle audiovisuellen Medien, die jetzt auch zur Sprache kamen, Aspekte der Verführung enthalten, die auch von uns erfordern, dass wir damit bewusst umgehen und dass wir lernen, damit umzugehen, um mündig zu bleiben. Also ich finde diese die Mündigkeit ist wesentlich. Und indem du sagst, ja, es ist wichtig, tatsächlich heute auch als junger Mensch diese ganzen Mechanismen zu kennen, mit denen man faken kann und so weiter, also in einer Welt von Instagram und TikTok und so weiter, stellt sich für mich dennoch die Frage, warum entsteht plötzlich der Eindruck, dass eine genuin, also eine geschlossene ästhetische Form wie der Film in irgendeiner Weise dadurch relativiert wird in seiner Bedeutung oder ersetzt wird gar. Erlebe das, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Filmwissenschaft plötzlich sich in Richtung einer medienwissenschaftlichen Fragestellung orientieren und plötzlich ästhetische Fragen überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern es nur noch darum geht, wie werden audiovisuelle Formen jetzt user-generated eingesetzt, wie wird in Instagram werden bestimmte ikonische Bilder immer wieder reproduziert und so weiter. Das ist für mich, aber es hat für mich mit Filmwissenschaft wirklich nur marginal noch zu tun, sondern wir haben ja diese wirklich großen und komplexen Filme immer noch, mit denen wir uns in Vollbild und so weiter ja diskutierend auch immer wieder auseinandersetzen. Und das scheint quasi da vergessen zu gehen.
Das ist interessant. Also man kann jetzt überlegen, ob vielleicht seitens der Filmwissenschaft auf der Ebene der ästhetischen Betrachtung vielleicht das Gefühl vorherrscht, dass schon alles gesagt ist. Das ist ja eh so ein bisschen diese Haltung, die wir auch im Sprechen über Film zeigen. Also ich erinnere mich, wenn, keine Ahnung, als meine Freundin mal reinkam und ich keine Ahnung, ich glaube, ich habe einen Antonioni geguckt oder sowas und sie meinte, ah, du guckst einen alten Film. Also die Idee, alt, also man würde nie, wenn ich Goethe lesen würde, sagen, du liest ein altes Buch. So, aber Film hat in so einer Wegwerfgesellschaft vielleicht auch so, ja, Kino, das war mal, die Kinos werden abgerissen, hast du ja selber gesagt. Also, dass man das so als Kulturleistung begräbt gerade, auch ganz bewusst begräbt, so das war jetzt diese Phase. Letztendlich, jemand wie Jean-Luc Godard arbeitet ja selber schon lange darauf hin, indem er von dieser Musealität immer spricht. Ne? Also er hat ja schon in den 90er Jahren gesagt, das Kino ist, oder noch früher, er ist sehr weit voraus, ne? Und nicht alles, was Jean-Luc Godard sagt, ist vielleicht richtig. Aber dass dem Kino vielleicht an sich, dem Medium-Film, auch so eine Musealität eingeschrieben ist. Vielleicht ist das ja der Moment, wo sich dann Kolleginnen und Kollegen von dir dem abwenden. Wobei ich auch sagen würde, ist ein Fehler, ne? Also grundsätzlich ja. Mhm. Aber vielleicht liegt das ja daran, dass Film sowas zum so eine Idee von Wegwerf hat. Ja? Oder zumindest so reden wir darüber.
Und das ist meiner Meinung nach durch den Streaming-Turn herbeigeführt, indem nämlich diese Idee, dass was vorher ein Artefakt war, ein filmisches Kunstwerk, als Content, als Medien-Content, Streaming-Content definiert wird. Und eine Art Gleichstellung auch stattfindet, die interessanterweise, jetzt könnte man argumentieren, selbst in Videotheken gab es ja eine Ordnung. Ja, eine Ordnung der Filme, die, wie sie präsentiert wurden. Videotheken wurden im Idealfall besser oder schlechter kuratiert, kann man sagen. Also wenn es nicht nur um Neuerscheinungen ging, da sind dann doch die Filme gleichberechtigt nebeneinander gestanden, ob es jetzt ein Steven Seagal B-Film irgendwie war, ein Actionfilm, oder eben ein, französischer Arthouse-Film oder ein Wong Kar-wai-Film und so weiter. Also es ist auf jeden Fall so, dass im Streaming das ja verschwimmt, weil durch die Algorithmen nochmal eine Art Zusatzordnung dazukommt, die relativ unberechenbar ist, obwohl sie sich berechnend gibt, um es mal so auszudrücken. Aber ich habe, wie viele andere, auch nie das Gefühl, dass der Algorithmus irgendwas von mir verstanden hat, was aber vielleicht auch an mir liegt, ja? Als jemanden, der sehr vielseitig interessiert ist. Gut, da kann der Algorithmus, hat da keine Chance. Auf jeden Fall, das Erlebnis, das ich habe, ist, dass dann Filme untergehen, die das eben gerade nicht verdient haben, und dass Filme, die eigentlich für mich zum Beispiel völlig uninteressant sind, permanent präsent gehalten werden. Und auch Serien zum Beispiel präsent gehalten werden, weil einfach dieses Bedürfnis der Plattform, ihre eigenen Produkte zu promoten, besonders bei Netflix, ist einfach primär. Das ist das Interesse. Und dass sie damit den Content präsentieren. Und ich glaube, genau diese Sprache ist das, was du als Wegwerfimpuls dann bezeichnest. Denn Content wird genutzt und danach vergessen. Und dass aber The Power of the Dog ein Film sein möchte, auf jeden Fall, und man könnte auch gut argumentieren, dass er das ist, der dieses Bleibende hat, wo wir beim Musealen sind. Denn die Behauptung, etwas Bleibendes produziert zu haben, ist zugleich die Musealisierung dieses Artefakts. Was ich aber nicht schlecht finde. Also wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass das alles nicht negativ konnotiert ist. Also ich zog nicht mit der Wimper, wenn jemand sagt, Film hat etwas Museales, dann würde ich sagen, gut, das ist ein schönes, ich gehe auch gerne ins Museum und ich gucke mir auch gerne Filme im Museum an. Vielleicht ist das für manche Filme sogar ideal, denn Roma von Cuarón ist ja ein Film, der untergeht in Netflix. Ja? Und dass er dann doch noch geedelt wurde, sogar in Deutschland mit einer Criterion Edition. Wer hätte das geglaubt? Ich glaube, es ist die einzige bis heute, die als Criterion in Deutschland erschienen ist. Das ist wirklich phänomenal, aber hat auch nicht viel bewirkt. Also meine Studierenden sind immer wieder neu verwundert, wenn ich ihnen diesen Film von Netflix dann
Vorsätze und sie denken, wow, okay, der sieht aber völlig anders aus.
Ja, das ist interessant. Also ich finde diese Idee der KI, die meine Träume angeblich kennt, echt bedrohlich. Aber es geht, wir hatten auch so häufiger Beiträge von unserer Los Angeles-Korrespondentin, die dann wirklich mal in den Maschinenraum unserer Träume nach Hollywood reingegangen ist. Und natürlich sitzen da Leute und investieren sehr viel Geld für Leute aus dem Silicon Valley, die dazu da sind, ihnen auszurechnen, was der Erfolg ist. Ne? Weil die Geschichte Hollywoods ist, womit mache ich Geld, nicht womit mache ich einen guten Kunstfilm. Ne? Da geht es ja ganz klar um Ökonomie. Und dass die Suche nach der perfekten KI gerade alles bestimmt, auch wirtschaftlich, ist ja banal. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil zum Beispiel Netflix, wenn ich Leute frage, wenn ihr euch von einem Streamingdienst trennen müsstet heute, sagen die meisten Netflix. Weil alle geben zu, sie sind da, weil alle da sind, aber so richtig was finden tun sie nicht. Es ist eine Müllkippe, sagen wir es doch, wie es ist. Grundsätzlich ist es eine Müllkippe und wer Content sagt, hat Inhalt überwunden. Und dennoch, ich habe auf dieser Müllkippe so phänomenale Filme gefunden, also wie The Sun von Chung Mung Ho aus Taiwan. Nicht angekündigt, nicht mit Presse hinterlegt. Selbst wenn du den Titel suchst, findest du ihn nicht, wenn du nicht genau die Buchstabenfolge eingibst, die du, also wenn du quasi den Algorithmus anschreist und sagst, ich will das aber, weil du schon weißt, was du willst. So, es ist ein Kampf und das bedeutet ja wieder, man muss die Zuschauenden aktivieren. Ja, also es ist ja, alles versucht uns ja zu deaktivieren, passiv werden zu lassen. Man muss sagen, Leute, aufstehen, selber suchen oder wir machen den Job für euch, ne? Aber dann halt Plattformen übergreifend, nicht nur auf Netflix, sondern allgemein. Aber das ist schon ein relevanter Punkt. Also ich glaube auch, dass zum Thema Content ist schon relativ alles gesagt, weil wir müssen sagen, so viele Filme, wie entstehen, sind noch nie entstanden. Man kann ja nicht klagen über die Menge an Sachen. Es entsteht aber einfach auch zu viel Mangelware, würde ich es mal formulieren. Aber um deine Studenten vielleicht etwas zu retten, ich habe mich ja jetzt auf Letterboxd angemeldet, um das mal zu erklären. Das ist eine große Social-Media-Plattform, wo Filme bewertet werden. Eigentlich schlimm und steht gegen alles, wofür ich stehe. Aber über diese Plattform habe ich jetzt 20-jährige, 21-jährige Leute gesehen, die einen unfassbaren Drang haben, so Rabbit-Hole-Genres nenne ich das mal. Da gibt es Leute, die kennen sich super aus dem japanischen Cyberpunk zwischen 1971 und 72. Aber das ist ja nicht ein Film, den sie gesehen haben, die haben alle gesehen, auf irgendwelchen illegalen Torrent. Also die Verfügbarkeit eröffnet plötzlich auch ein Wissen jenseits des Kanons, die ich total beeindruckend finde und mich auch in Demut übt, weil ich sage, ich habe das Wissen da, ich weiß natürlich Cyberpunk, ich kenne die großen Linien, aber irgendwie, um das nochmal irgendwie positiv zu münzen, dass es dann Möglichkeiten gibt von, die wir uns vielleicht nur erträumt hätten, als wir ins Kino gegangen sind, dass es so einen Kontinent gibt von Cyberpunk aus Japan oder koreanischen Liebesfilmen aus den 30er Jahren, die wir nie gesehen hätten und die kannst du jetzt gucken. Ich finde, das ist dann doch gut auch irgendwo, ne? Also.
Ja, das ist zweifellos, weil es im Grunde auch eine Marginalisierung aufhebt, die dann auch den Blick erweitert, weg von dem, was immer mittlerweile ja auch diskutiert wird, als dem eurozentrischen oder westlich fixierten Blick auf die Filmgeschichte. Nun ist es so, dass ich tatsächlich Einblicke darin hatte, indem ich zum Beispiel mich sehr mit dem japanischen Kino beschäftigt habe, also seit über 2 Jahrzehnten. Und da auch schon immer gesucht hatte. Ich muss halt sagen, klar, früher war das so, dass man Videotheken anzapfen musste, dass man Sammler finden musste, dass man im Ausland quasi dann einkaufen ging und was auch große Erlebnisse sind natürlich, ja, also quasi nach Holland zu fahren, nach London zu fahren und so weiter, wirklich als Film- und Musikshoppender. Das ist schon etwas, was ich auch vermisse. Jetzt ist es so, dass man das online machen kann, das stimmt. Und in der Pandemiesituation ist es ja auch die wesentliche Möglichkeit, die man hat, solche Dinge zu tun. Und da wird man bei Archive.org und verschiedenen anderen grauen Plattformen, will ich mal sagen, aus deutscher Perspektive zumindest, da schon sehr fündig, das stimmt. Also man hat plötzlich, als ich das Kurosawa-Buch Ästhetik des langen Abschieds geschrieben habe, hatte ich einige der Filme wirklich nur aus solchen Quellen bekommen. Und das war vorher undenkbar. Also seine Propagandafilme aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und
Das sind Entwicklungen, die haben auch was Positives und es gibt auch einige Leute, die das aufgreifen, überhaupt keine Frage. Aber es führt halt in gewisser Weise doch eher im Gesamtbild zu einem Rückgang des Grundinteresses. Also so sehr ich auch immer wieder gesagt habe, das ist echt interessant, gegenüber den Leuten, die mich ausgebildet haben, ich nenne keine Namen, war ich immer jemand, der sagte, wir müssen den Kanon überwinden und können nicht die ganze Zeit nur, obwohl ich ihn sehr schätze, über Ingmar Bergman oder Fellini sprechen, sondern wir müssen auch gucken, was ist im japanischen Pink-Kino interessant gewesen, weil da gab es ja Entwicklungen, die sich nur mit Godard vergleichen lassen, wenn man Koji Wakamatsu zum Beispiel sieht. Und das sind zum Beispiel Dinge, die waren provokativ vielleicht Ende der 90er Jahre. Und auf einmal ist es so, dass ich selbst dastehe als jemand, der sagt, ja, aber Koji Wakamatsu, ja, aber das ist doch alles kanonisiert, ja. Also, dass man plötzlich als jemand dasteht, der einen neuen Kanon an die Stelle des Alten gesetzt hat, und ich sage das jetzt nicht klagen, das ist einfach eine Beobachtung, und aber ich manchmal frage ich mich, ich sehe das genauso wie du, also dass es Leute gibt, die wirklich Sachen entdecken und neu erschließen können, das ist wirklich zum Teil wirklich ein Wunderland, das sich aufgetan hat. Und andererseits aber ist der Erkenntnisgewinn tatsächlich vergleichbar groß immer noch, und ist es nicht gleichzeitig ein enormer Verlust, dass das oft die Leute sind, die, was weiß ich, noch nie von Stalker gehört haben oder sowas als Film.
Wobei das ja dieser absurde Film ist, der immer noch bei den Jungen funktioniert. Ich meine, Christoph Hochhäusler, der sagt, wenn er Regiestudenten castet da für die DFFB, alle sagen, Stalker ist ihr Lieblingsfilm, und das glaubt er mittlerweile nicht. Es ist absurd, wie alle, egal woher sie kommen.
Ich habe das gehört, dass sie es sagen müssen.
Ja, also das scheint ja so die richtige Antwort zu sein. Also das finde ich mal ganz lustig. Nee, ich finde, du hast recht. Die Frage wäre natürlich, inwiefern man sich immer dann gegen etwas abgrenzen muss. Ne? Also David Bortle, über den sprachen wir schon, der hat das ja mit dem Blick auf die Regisseure gesagt, ne? Dass ein Steven Spielberg eines Tages geguckt hat, Mensch, guck mal, der beste Western wurde schon gedreht, ja? Der beste Horrorfilm wurde schon gedreht, was kann denn ich machen? Und dass man sich immer quasi zu etwas abgrenzt. Und wenn man als Student jemandem wie dir begegnet, der alles zum Thema X gesehen hat, versuche ich vielleicht auch, mir was anderes zu suchen, ein anderes Rabbit Hole, mir dann zu erschließen, schreibend, gucken. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wobei natürlich nicht zu vergessen, dass alles wiederkommt. Ich glaube, das ist dialektisch. Irgendwann kommt jetzt wieder eine große Kechlowski-Phase oder Buñuel-Phase, die sind ja nicht weg. Die werden dann halt entdeckt, weißt du, wie der Schatz der Sierra Madre. Plötzlich, oh mein Gott, habt ihr mal jeweils was von Buñuel gehört? Es kommt wieder. Ich glaube nicht, dass das verschwindet. Du hast schon recht. Aber durch das Streaming wird es halt überhäuft von viel Mangelware. Und das ist vielleicht auch mal eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ein paar Kollegen, die eigentlich so als Speerspitze der Internet-Cinephilie in Deutschland galten. Die sind jetzt abgedriftet in eine sehr, sie nennen es vulgär Auteurism, wo sie dann wirklich lange Zeit versuchen, nicht nur mich zu überzeugen, dass Til Schweiger der wichtigste deutschsprachige Filmemacher ist und so weiter. Also, dass man das, was man gemeinhin so als, was ich als Trash empfinden würde, mit sehr starker Emphase und, wie ich finde, banalen und schlimmen Argumenten versucht zu etablieren. Und das findet immer mehr so Einklang. Es gibt so Ideen wie Bad-Watching, ja, dass man sich extra sowas ansieht, weil man sagt, ja, scheiße, aber irgendwie wird das dann doch von 3-4 Blocks wieder hochgehalten. Das ist übrigens eine Bewegung, die ich ja intellektuell wieder unbefriedigend finde, weil da, wo nichts ist, braucht man auch nichts zu suchen, würde ich jetzt sagen, arrogant wie ich bin. Da würde ich lieber diese Gedanken zum Thema etwas von etwas anderem hören. Aber ich weiß nicht, ob du darüber schon gestolpert bist, über diesen Vulgarisierung des Autorenbegriffs.
Ich bin definitiv darüber gestolpert schon, und für mich ist das zweierlei. Es ist ein Phänomen einer spezifischen Form von Cinephilie, das ist erstmal klar. Also es ist eine spezifische Leidenschaft für das Kino, die ja, man teilen kann oder auch nicht. Also offenbar daran spalten sich ja auch die Bubbles dann auf, die man da feststellen kann, denn die sind ja auch exklusiv auf ihre Weise dann. Das Zweite ist, ich empfinde das als eine Tendenz des Anti-Intellektualismus, weil die Entleerung des Auteurbegriffs ist genau das Gegenteil von dem, was ich versucht habe, zum Beispiel mit meinen Büchern über Regisseure wie Cronenberg, Argento, auch Fulci interessanterweise.
Preise, der würde ja in diesen Grenzbereich vielleicht sogar fallen von den, ne, von dieser Form der Cinephilie, aber auch Kurosawa, weil aus heutiger Sicht erscheint das ja vor allem im deutschsprachigen Kontext total anachronistisch zu sagen, ich mache jetzt mal ein Filmbuch über diesen Filmemacher, als wäre es 1987 und die Hansa-Reihe wäre noch da oder so, ja. Und lustigerweise habe ich gerade ein Buch rezensiert von Josef Schnelle über Werner Herzog, das genauso aufgebaut ist, das genau diesen Spirit der 80er verfolgt. Aber das ist ja etwas ganz anderes. Die Idee ist ja eine Form, also nach dem Poststrukturalismus nochmal drüber nachzudenken, wie kann man den Auteurbegriff nochmal glaubwürdig vermitteln, ohne ihn einfach nur zu behaupten. Und das wäre jetzt meine komplizierte Antwort auf deine Frage. Ich denke, es gibt den leichten Weg, indem man ihn einfach tatsächlich behauptet, auch im Unerwarteten, ja, und im Trotzigen. Also die Idee, dass zum Beispiel Til Schweiger ein wesentlicher Filmemacher sei, was sich relativ leicht auch wieder quasi widerlegen lässt, ja, ist eine Art Trotz. Und das meine ich, das ist durchaus das Anti-Intellektuelle daran, aber es wird auch nicht gefüllt mit etwas, was es fruchtbar macht. Und das würde ich da schon erwarten. Ja? Also zu sagen, wir hatten in den 70er Jahren Filmemacher, die sind zu Unrecht vergessen. Und dann kommt in der Tat Jürgen Goslar zum Beispiel, der hat einen Film gemacht wie, den kann man wahrscheinlich heute auch wieder nicht richtig diskutieren, weil er sehr problematisch ist, heißt er denn, wo Horst Frank diesen Albino spielt. Und das ist wirklich echt tricky, weil Horst Frank spielt einen afrikanischen Albino. Der flüsternde Tod. Und das ist ein Film, den kann man diskutieren. Der ist hochinteressant in verschiedenen Kontexten. Und das wäre aber das wäre das Spannende, zu sagen, da gibt es diesen total marginalen Schauspieler, der auch Regisseur war und auf seinem Grundstück in Afrika dann gewissermaßen Genrefilme gedreht hat, die, nach denen keiner erstmal gefragt hat. Ja? Und dafür hat er dann Christopher Lee besetzt oder sowas. Und das ist schon eine Kuriosität, die kann man fruchtbar machen, auch heute mit Gedanken, die weit über die Autoren Idee hinausgehen.
Ja, ich finde die Idee des Trotzes interessant und trotzdem muss ich sagen, dass wir spannenderweise am großen Elefanten im Raum auch seit 4-5 Jahren ist das ja das Einzige, was sich eigentlich bei mir so richtig getan hat, was die Cinephil betrifft, ist, dass ich jetzt konfrontiert bin mit einer, ich nenne es mal Voke-Cinephilie. Du hast es ja gerade selber gesagt. Was könnte man heute noch sehen? Das muss ich aber ausführen, weil es bestimmt fast jedes Thema, das wir gerade anfassen. Also zum einen nach innen heraus, ne, in die Redaktion, da sind die Themen immer, die irgendwie im weitesten Sinne mit Identity Politics zu tun haben, das ich gar nicht bewerten möchte. Ich weiß, dass diese Begriffe zum Teil als Kampfbegriffe benutzt werden. Ich benutze sie einfach, um sie nicht immer zu definieren, einfach so platt. Und es bricht mir das Herz, ich sag's sofort. Und ich kann so ein Schlüsselerlebnis vielleicht erzählen, das mir so einen Kompass gegeben hat, wie ich mich dazu verhalten werde. Und zwar saß ich in Locarno beim Filmfestival in der Retrospektive, die ja immer so ein kleiner Tempel ist und so ein schöner Ort für jeden Cinephilen. Und es gab die Retrospektive Blacklight, die war auch so komisch kuratiert. Im ersten Moment dachte man, was das, also ein paar Filme von afroamerikanischen Filmemachern, dann ein Ousmane Sembene, naja. Und dann war der Kurator, ein Kollege letztendlich von dem natürlich, Greg DeCure Jr., ursprünglich aus Los Angeles, dann über Belgrad in Europa verankert. Und der hat eine Einführung gehalten, ich fand die sensationell. Eigentlich müsste man die jedem zeigen, der sich als Voke-Cinephile bezeichnet. Er meinte, und das war ein Satz, der sich so festgehämmert hat, das Zählen schwarzer Körper vor und hinter der Kamera ist keine filmkritische Leistung. Hat einfach so hingestellt erstmal. Und das muss man mal sacken lassen, weil wenn wir Texte auch redigieren, wenn ich dann Texte von Kolleginnen und Kollegen lese, über die ich mich nicht erheben möchte, weil jeder tut das Beste, was er oder sie kann. Aber manchmal denke ich mir, heute reicht es einfach, die Frauenfiguren abzuzählen. Das hat mit diesem Bechdel-Test schon angefangen. Da sind wir ja wieder bei KI. Ja. Das kann KI machen. Ja. Ich kann einen Film mit einer Bechdel-Test-KI kritisieren lassen. Das ist aber doch keine intellektuelle Leistung der Kritikerin. Da muss man sich mal verhalten zu den Bildern. Zu sagen, viele Frauen gut, wenig Frauen schlecht, das ist keine Haltung. Und das ist etwas, das sind gerade die, glaube ich, die richtig harten Bruchkanten, an denen sich der Job gerade extrem entzündet, weil wir sehr viele Filme meines Erachtens nach nicht mehr adäquat besprechen, wenn wir sie nur unter diesem Gesichtspunkt besprechen oder betrachten.
Ja, dem werde ich auf keinen Fall widersprechen, weil das sehe ich ganz genauso. Das ist etwas, was im akademischen Bereich auf andere Weise, leicht andere Weise, aber vielleicht sogar noch umfassender sich etabliert hat, als eine Anweisung, nicht nur wie man sich damit zu beschäftigen hat, sondern auch mit was man sich zu beschäftigen hat. Ich merke aber, dass sich das auch sehr stark spaltet. Also das ist eine durchaus spaltende, ein spaltender Ansatz, der zum Beispiel dann dazu führt, dass es Studierende gibt, die ich dann quasi immer und immer wieder im Seminar habe, weil die sagen, ich kriege das sonst nirgends sonst. Also diesen klassischen filmästhetischen Blick zum Beispiel. Und ich meine, es ist sehr einfach, wenn man Filme von Claire Denis sieht zum Beispiel, hilft einem der Bechdel-Test überhaupt nicht. Ne? Denn ein Film wie Der Fremdenlegionär, dann kann man die Frauen an einer Hand abzählen, die dort vorkommen. Und dennoch ist es ein Film, der einen ganz anderen Blick auf ein männerbündisches System wirft, als man das gewohnt ist. Und es geht tatsächlich, und deswegen, dem möchte ich absolut zustimmen, es geht tatsächlich darum, die Grammatik und die Sprache und die Ästhetik des Films auf eine intensive Weise weiterhin neugierig zu erkunden. Und das wäre jetzt so zum Abschluss vielleicht auch meine These. Ich denke, die Filmkritik hat auch die Aufgabe, das Publikum, und völlig egal, ob es konservativ oder woke oder sonst wie definiert ist, zu lenken und quasi zu öffnen für diese Dinge weiterhin. Wie siehst du das? Was würdest du sagen, ist diese Idee von Filmkritik jetzt aktuell? Auch für dich.
Ich habe da immer so ein Bild von einem Haus. Ne? Der Film ist die Fassade eines Hauses. Und ich habe die Möglichkeit als Zuschauerin und Zuschauer mich zu entscheiden. Gucke ich nur durch ein Fenster und suche nach den Frauen, dann wird jede Fassade sehr schnell sehr langweilig. Oder ich gucke mir erstmal das ganze Haus an, gucke mir, was ist das für eine Fassade, dann gucke ich mal an die Tür. Also ich glaube, das Wort Lesarten schaffen, ich glaube, das ist die größte. Wir müssen in den Kritiken weniger sagen, gut oder schlecht, kann man auch machen, ist aber egal. Im besten Falle sind diese Texte, öffnen Lesarten für das Publikum, was nach diesen Textarten und Lesarten übrigens giert, weil häufig ist man ja auch hilflos. Titan ist jetzt einfach nur etwas, wenn man nur mit dem Tatort groß geworden ist, was einen echt aus den Latschen holen kann. Aber dass man keine Angst hat und dass man sich da auch frei fühlen kann in seinen Gefühlen, dass man sagen kann, das ja und das nein. Das müssen wir leisten. Filmkritiker sind keine Aktivisten, wirklich nicht. Ich würde das wirklich rausnehmen. Ich finde das äußerst problematisch. Also es gibt aktivistische Texte, die Film als Material nehmen für ihre Argumentation, geschenkt. Aber das sehe ich nicht als meinen Job. Und ich finde es schlimm, wenn das alle plötzlich so sehen, nur weil es klickt. Wir sind natürlich auch in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit gefangen als Medien. Und ich hoffe immer, dass man trotzdem mit diesen Aspekten zeigen kann, Film ist so viel mehr. Es ist eben nicht nur der Blick. Aber wenn ich eine Frage noch zurückstellen kann, wie siehst du das denn, dass jetzt plötzlich im Zuge dieser Woken-Cinephilie eine Theorie aus den 80ern, nämlich der Female Gaze von Frau Mulvey, eine derartige Renaissance feiert, dass Frau Mulvey mittlerweile in jeder zweiten Dokumentation, ihre Prominenz übrigens auch sehr genießend, auftritt, als wäre das die Theorie, an der sie immer noch arbeiten würde. Dabei macht sie doch schon längst was anderes. Also wie empfindest du das? Ist das quasi eine späte Rechtfertigung dieser Theorie, die damals irgendwie auch schon als abgeschlossen galt? Oder wie muss man damit umgehen? Weil auch damit werde ich permanent konfrontiert, ne?
Also das kann ich natürlich voll bestätigen, dass das etwas ist, was nicht nur in der Filmwissenschaft eine Renaissance erfahren hat, sondern auch auf einer Nachfrage basiert, die mangels anderer theoretischer Ansätze, die das befriedigt, ja, neben gewissen Queer-Perspektiven, die dann auch zitiert werden, die das vielleicht auch erklärt, warum. Und dazu muss man nochmal sagen, das ursprüngliche Konzept ist ja der Male Gaze, der männliche Blick. Und sie definierte ja den männlichen Blick als maßgeblich für die Gestaltung von klassischem Hollywood-Kino,
also wie wir es bei zum Beispiel Hitchcock finden. Ja? Also man könnte tatsächlich einen Film wie Vertigo mit Sicherheit sehr fruchtbar diskutieren, wie der fetischisierende, sich ermächtigende, die Realität nach seinen Vorstellungen gestaltende Male Gaze hier funktioniert. Insofern bin ich auch niemand, der dieses Konzept ablehnt. Ne? Ich bin da, ich benutze das selbst in meinen Argumentationen. Ich habe das sogar im Kontext der Seduktionstheorie als eine quasi Strategie, die damit verbunden ist, definiert. Dass es diese Theorie des, also des Gegenteils eines Female Gaze gibt, ist zunächst mal für mich ein bisschen problematisch, weil ja der Male Gaze schon nicht biologisch angebunden ist. Also das ist ja etwas, was immer wieder vergessen wird, dass auch eine Regisseurin wie Catherine Bigelow durchaus gelegentlich einen Male Gaze werfen kann in ihren Inszenierungen und das durchaus bewusst. Ja? Also das kann Sinn machen. Und das ist nicht von der quasi dem Ursprung aus definierbar. Genauso wie ich als weiblich sich definierende Zuschauerin einen Male Gaze nachvollziehen kann unter Umständen. Die Idee, gibt es einen Female Gaze, hat ja Laura Mulvey sogar in ihren Praxisexperimenten in eigenen untersucht, ne? Und ja auch die These vertreten, man müsste, um das zu überwinden, also den Male Gaze zu überwinden, als Dominante eine völlig neue Form des Kinos etablieren. Nun ist es so, dass diese neue Form müsste ja dann total unkommerziell und so weiter sein, deswegen hat sich das in der Form nur experimentell umsetzen lassen, aber ich würde aus eigener Erfahrung und in meiner aktuellen Recherche, weil ich mich sehr viel mit Claire Denis gerade beschäftige, durchaus sagen, dass Claire Denis einen Weg gefunden hat, aus dieser Misere der eindeutig kodierten Blickstrategien herauszukommen. Und das wäre was ich gerne diskutieren würde. Das ist aber zu uneindeutig. Und das, was du sagst, ist nämlich das Bedürfnis nach eindeutiger Lesbarkeit, die auch etwas Befriedigendes hat, mit Blick auf ein erhofftes, aufgeklärt, aber bis wokes Weltbild oder auch bestimmte ideologische Dispositionen. Und das würde erklären, warum ideologische Filmkritik tatsächlich, also die quasi Filme nach immer demselben Schema abklopft und guckt, was ist da drin und wie kann ich das einordnen und sie dann danach bewertet auch noch. Ne? Also wirklich ganz, ich will fast sagen, schamlos Urteile ausspricht. Das ist etwas, was befriedigend ist für ein halb intellektuelles Publikum, das quasi damit so das Gefühl hat, es beschäftigt sich analytisch mit Sachen, aber eigentlich ist das so das Gegenteil von dem, wo ich dir zustimme, was ich ja auch anstrebe, nämlich die Polyphonie, die dann erst wirklich aufschlussreich ist. Also wenn ich wirklich den Diskurs begreife, die Summe unterschiedlicher Perspektiven, die man auf etwas werfen kann. Und an etwas anlegen kann vielleicht, um es weniger militant auszudrücken.
Ja, aber das also führt das, zu Wissen, ja. Ne, und das führt dazu, dass man wieder Wissen, Hintergrundwissen, du kommst aus der Wissensfalle nicht raus, aber es ist ja auch keine schlimme, ja. Es ist ja auch eine süße Falle, in die man sich ja gerne fallen lassen könnte. Und ja, ich meine, das was uns Kunst gibt beim Betrachten, das können wir eh nicht in Worte fassen auf lange Sicht und sich das irgendwie, ja, wie dieser Mönch in dem Namen der Rose, der sich da morgens permanent schlägt, also dass man sich dabei bestraft, dass man Lust empfunden hat bei einem Film, der vielleicht jetzt heteronormative Beziehungen feiert oder zumindest nicht hinterfragt. Ja, so what?
Ja, Licorice Pizza ist ja gerade der Film, der da das Publikum spaltet, ne? Und auf sehr schematische Weise dann so, ja, das sind White-Dude-Probleme und sowas, ja, wo man denkt so, ja, mag sein, aber der Film spielt im spezifischen Milieu und das verschleiert er auch nicht. Und es ist ein Film, der ist historisch angebunden und das hat alles eine bestimmte Funktion. Also ist es nicht vielleicht produktiver, sich darauf einzulassen, als es einfach abzuurteilen? Darum geht es.
Ja. definitiv. Er spielt ja ganz radikal, Paul Thomas Anderson. Da geht es ja um den Age Gap, den die Amerikaner vor allem in der Öffentlichkeit ablehnen, auch wenn das hier nur 10 Jahre sind. Dann geht es um die rassistischen Jokes dieses japanisch-Restaurantbesitzers, die ja auch als solche hinterfragt werden. Aber das ist schon interessant, wenn man sich so in Gruppen umsieht, dass man dann, wenn man im Arthouse-Publikum sitzt und lacht, dann im Nachhinein auf Social Media, warum lachen die denn da? Also du kommst daraus nicht raus. Du wirst mittlerweile auch als Publikum bewertet, obwohl du quasi im dunklen Raum ja die Freiheit hast, im Kino zu sein, wer du möchtest, ne? Im kollektiven Erlebnis unterzugehen.
Ja. Ja, ich finde, da sind wir an einem sehr schönen Punkt, der eine gewisse, auch durchaus konstruktiv gemeinte Aussicht bietet. Ich würde mir das wünschen. Also ich genieße es sehr, auch eure Sendung immer wieder, weil ich da diese Bemühungen sehe, die ich in einem anderen Bereich, gewissermaßen verwandten Bereich, ja auch unternehme, also quasi auch im akademischen Kontext, in der Lehre und in der Forschung, diese Vielschichtigkeit des Blicks aufrechtzuerhalten, ja, auch wenn das nicht unbedingt den aktuellsten Tendenzen entsprechen mag. Aber es ist im besten Sinne gemeint und nicht in einem trotzigen Sinne, weil wir das ja auch schon hatten. Und insofern bedanke ich mich sehr bei dir, Patrick, dass du hier bei uns im Podcast jetzt warst und hoffe, dass das auch für das Publikum alles nachvollziehbar war. Und wir sind wie immer dankbar und offen für Rückmeldungen auch zu dieser Sendung. Und nochmal der Hinweis, samstags 14.30 Uhr ist auf Deutschlandfunk Kultur die Sendung Vollbild über aktuelle Filmthemen verfügbar von Susanne Burg und Patrick Welinski. Vielen Dank, Patrick.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.